Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Von heute an ist München wieder Bühne für die große Weltpolitik. Bei der Sicherheitskonferenz werden bis Sonntag mehr als 1000 Gäste erwartet, unter ihnen viele Staats- und Regierungschefs. Bundeskanzler Merz sprach in seiner Rede heute die Krise der transatlantischen Partnerschaft an. Zwischen Europa und den USA habe sich ein tiefer Graben aufgetan. Er warb für einen Neustart der Beziehungen, aber auch für mehr Unabhängigkeit von den USA.
Das deutsch-amerikanische Verhältnis war schon einmal besser. Bundeskanzler Merz und US-Außenminister Rubio treffen sich in kleiner Runde. Die Themen: die weitere Unterstützung der Ukraine und die gewachsene deutsche Verantwortung in der NATO. Stunden zuvor, der Kanzler zeigt sich in seiner Rede selbstbewusst. Europa baue auf Stärke, Souveränität und Solidarität und müsse ein weltpolitischer Faktor werden. Von der US-Regierung grenzt sich Merz ab.
Wir glauben nicht an Zölle und Protektionismus, sondern an freien Handel. Und an Klimaabkommen und Weltgesundheitsorganisationen halten wir fest, weil wir überzeugt sind, globale Aufgaben werden wir nur gemeinsam lösen.
Kooperation sei auch immer das Erfolgsrezept der NATO gewesen. Das Vertrauen zwischen den Verbündeten habe die Allianz zum stärksten Bündnis aller Zeiten gemacht. Und dann, auf Englisch, spricht Merz die Amerikaner direkt an. In Zeiten großer Machtkonflikte sind selbst die Vereinigten Staaten nicht mächtig genug, um alleine zu handeln. Am Abend der Auftritt von Emmanuel Macron. Frankreichs Staatspräsident fordert eine weitere Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. Wir müssen die Ukraine schützen, für Sicherheit in Europa sorgen. Wir müssen Russland weiter entgegentreten und dafür sorgen, dass der Rest der Welt nicht diesem Beispiel folgt. Morgen die Rede von US-Außenminister Rubio, die von den Europäern mit Spannung erwartet wird.
Nadine Bader in München. Die Erwartungen waren hoch an die Rede des Kanzlers. Sie sollte ja den Ton für die Konferenz vorgeben, besonders mit Blick auf das Verhältnis der EU zu den USA. Ist Merz das gelungen?
Also viel Applaus gab es vor allem an einer Stelle, an der Merz sich abgesetzt hat von den USA, als er darauf hingewiesen hat, dass es in der EU, in Deutschland eben Grenzen gäbe bei der Meinungsfreiheit beispielsweise, wenn es gegen die Menschenwürde gehe. Und wir haben es gehört, er hat gesagt, wir setzen hier auf Handelspartnerschaften, sind gegen Zölle, gegen Protektionismus. Auch hier gab es viel Applaus. Ansonsten war seine Rede, kann man sagen, eine Art schonungslose Analyse der internationalen Beziehungen. Und gegen die Großmachtpolitik der USA, Russlands, Chinas, da setzt er auf eine Art partnerschaftliche Führung innerhalb der EU. Also ihm ist da eine Gratwanderung gelungen. Einerseits ein Zeichen an die USA. Man kann hier in Europa auch selbstbewusst, aber man möchte natürlich weiterarbeiten mit den USA. Das große Aber, das kommt, wenn es an die Umsetzung geht. Das hört man auch von Sicherheitsexperten hier auf den Fluren. Die Zustandsbeschreibung sei gut gewesen, eine klare Rede. Aber jetzt gehe es eben an die Umsetzung und da sei noch viel Luft nach oben.
Nadine Bader, vielen Dank nach München. Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter hatte die Bahn für heute Vertreter von Bund und Ländern eingeladen, über die Sicherheit in den Zügen zu beraten. Im Regionalverkehr soll mehr Personal eingesetzt werden. Beschließen müssen das aber die Bundesländer, weil sie es am Ende bezahlen. Im Fernverkehr entscheidet die Bahn dagegen selbst über den Personaleinsatz. Sie setzt vor allem auf technischen Schutz, etwa durch Videoaufzeichnung.
Fassungslosigkeit und Trauer. Als Anfang Februar ein 36-jähriger Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz bei einem Angriff so schwer verletzt wird, dass er wenig später stirbt. Eine Gewalttat von Tausenden. Laut Bundespolizei stieg die Zahl der Gewaltdelikte im Nah- und Fernverkehr innerhalb von 6 Jahren um mehr als ein Drittel, von rund 18.000 auf fast 28.000 an. Um dem entgegenzuwirken, hat die Bahn heute einen Aktionsplan vorgestellt, der unter anderem Schutzausrüstung für Zugbegleiter, Deeskalationsschulungen und mehr Kameraüberwachung vorsieht.
Wir müssen in den Spiegel schauen und sagen können, wir haben alles dafür getan, um den Schutz unserer Kolleginnen und Kollegen, um den Schutz der Reisenden in den Zügen, in den Bahnhöfen zu gewährleisten.
So sollen noch in diesem Jahr alle Beschäftigten mit Kundenkontakt in Zügen und auf Bahnhöfen mit Bodycams ausgestattet werden. Ab März soll das Personal im Regionalverkehr darauf verzichten dürfen, zusätzlich zum Ticket auch den Ausweis zu kontrollieren, denn gerade bei der Ausweiskontrolle kommt es immer wieder zu Konflikten. Und die Deutsche Bahn will 200 zusätzliche Sicherheitskräfte einsetzen. Bundesverkehrsminister Schnieder setzt sich zudem für den Einsatz von Zweierteams bei Fahrkartenkontrollen in Zügen ein. Im Regional- und Nahverkehr müssten das die Länder zahlen.
Die Länder müssen das alles tun, überall generell in 100% nur noch doppelte Besetzung. Die finanziellen Mittel dazu haben wir nicht, das muss ich ganz klar sagen.
Die Gewerkschaft EVG fordert eine Sonderministerpräsidentenkonferenz mit dem Kanzler, um die Finanzierungsfrage schnell zu klären.
Sicherheit ist nicht verhandelbar, deswegen muss das Geld in die Hand genommen werden, damit im Schienenpersonennahverkehr immer zwei Personen auf dem Zug sind.
Nun müssen Bund, Bahn und Länder die Finanzierung aushandeln.
Die Videoaufzeichnung mit der Bodycam soll also nicht nur ermöglichen, Zwischenfälle zu dokumentieren, sondern sie soll Zwischenfälle überhaupt verhindern. Dahinter steckt die Idee, dass Menschen sich anders verhalten, wenn eine Kamera läuft. Ob diese Abschreckung in der Praxis funktioniert, wird gerade beim Sicherheitsdienst der Hamburger Hochbahn getestet.
Streifendienst unter der Hamburger Innenstadt. Daniel und Futius sorgen in den U-Bahnen für Sicherheit. Seit August immer dabei die Bodycam. Derzeit läuft die Testphase.
Durch einen einfachen Touch geht die dann auch schon an. Nimmt nicht auf, aber der Gegenüber, der sieht sich dann einfach.
Oft sei das schon Abschreckung genug, so die beiden Sicherheitsmitarbeiter.
Moin, hier ist Alkoholverbot. Ja, Alkoholverbot. Müssen Sie einmal rausgehen, bitte. Da lang gehen jetzt.
Nicht immer bleiben die Angesprochenen so gelassen wie hier. 119 körperliche Angriffe auf das Personal, so die Bilanz in Hamburgs U-Bahn und Bussen im vergangenen Jahr.
Ich selber fühle mich nicht unsicher in diesem Bereich, weil unsere Arbeit besteht aus 95% Serviceleistung. Das heißt Dienst an normalen Kunden.
Sollte es aber doch mal brenzlig werden, dann gibt es noch die Bodycam. Bevor Sie die Bild- und Tonaufnahmen starten, müssen Sie Ihr Gegenüber informieren. Die Leitung der Hochbahnwache ist überzeugt von den Kameras.
Die Teams sind sehr zufrieden damit, sie tragen das gern, sie fühlen sich gut und besser damit. Denn bei den Bodycams muss man wissen, der eigentliche Zweck ist die Deeskalation. Dass sie also Situationen direkt befrieden, bevor sie überhaupt eigentlich genutzt werden müssen.
Deshalb will Hamburg die Testphase jetzt beschleunigen und bald alle Teams mit Bodycams ausstatten. In der Schicht von Daniel und Futius bleibt's heute ruhig und die Kamera aus. So wie an den meisten Tagen.
Nach den jüngsten Vorwürfen der Vetternwirtschaft in der AfD werden parteiintern Rufe nach strengeren Regeln laut. Es geht darum, dass Familienangehörige von AfD-Politikern bei Parteikollegen angestellt sind. Der Thüringer Landesvorsitzende Möller sagte dem Stern, auch wenn diese Praxis legal sei, bedeute sie ein Problem für die Glaubwürdigkeit. Anspruch der AfD sei immer gewesen, sauberer zu handeln als die anderen Parteien. Ähnlich äußerte sich der AfD-Fraktionschef in Baden-Württemberg, Baron. Zuletzt waren vermehrt solche Fälle bekannt geworden.
In diesem Bürgerbüro im Landkreis Görlitz beschäftigt der AfD-Bundessprecher Krupalla die Frau des sächsischen AfD-Landtagsabgeordneten Kunert, hier rechts im Bild. Das zeigen Recherchen von MDR Investigativ. Ein Interview dazu lehnt Krupalla heute ab. Auf der Plattform X sagte er zur Beschäftigung der Mitarbeiterin gestern, das Arbeitsverhältnis bestehe seit 2017. Ihr Ehemann wurde erst 2019 in ein Landtagsmandat gewählt. Wir sind weder miteinander verwandt, noch bestehen über Kreuzbeschäftigungen in seinem Büro. Gefragt nach der Beschäftigung von Familienmitgliedern im AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt, hatte Krupalla noch am Sonntag bei Karin Mioska gesagt:
Es ist möglich und damit nicht rechtswidrig. Aber ja, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich finde es trotzdem schwierig.
Ein weiteres Beispiel: der Spitzenkandidat der AfD Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund. Dessen Vater arbeitet nach Medienberichten als Büroleiter eines Bundestagsabgeordneten.
Mein Vater ist ja, wie gesagt, dafür bekannt, dass er für Abgeordnete arbeitet. Ist auch überhaupt kein Geheimnis gewesen. Es ploppt jetzt plötzlich zum Wahlkampf hier auf einmal auf. Nach vielen Jahren war es nie ein Problem, jetzt auf einmal schon.
Legal seien solche Beschäftigungsverhältnisse durchaus, sagt Politikwissenschaftler Höhne. Solche Fälle gäbe es vereinzelt in anderen Parteien auch. Aber bei der AfD sei das Ausmaß größer. Hinzu komme,
dass gerade die AfD sich damit ja hinstellt, es besser zu machen, näher bei der Bevölkerung zu sein und nicht sozusagen eine Korruptionsanfälligkeit zu haben, wie sie bei den anderen etablierten Parteien vermutet, die sie gern als Altparteien bezeichnet. Und wer sozusagen mit dem Zeigefinger im Glashaus auf andere zeigt, der muss sich dann nicht wundern, dass sich das auch gegen ihn selbst kehren kann.
Höhne sieht darin ein Glaubwürdigkeitsproblem für die AfD. Die öffentliche Debatte läuft und das in einem Jahr mit 5 Landtagswahlen.
Fragen wir nach bei Kilian Pfeffer in Berlin. Was ist da los bei der AfD?
Ja, es ist natürlich klar, dass die Diskussion um mögliche Vetternwirtschaft die AfD umtreibt. Auslöser ist die Situation im Landesverband Sachsen-Anhalt. Dort soll es zum Beispiel den Fall geben, dass 3 Geschwister eines AfD-Spitzenpolitikers bei einer Abgeordneten angestellt sind. Dazu hören wir auch kritische Äußerungen aus der Partei. Aus dem Landesverband Baden-Württemberg heißt es, das hat ein Geschmäckle. Und der thüringische Landesvorsitzende Stefan Möller spricht sich für schärfere Verhaltensregeln aus. Jetzt wird auch aus anderen Landesverbänden darüber berichtet, dass Verwandte von AfD-Abgeordneten für andere AfD-Politiker arbeiten. Aber hier muss man jeden Fall einzeln betrachten. Und auch wenn die Beschäftigungsverhältnisse legal sind, so sind es doch recht viele. Die Diskussion ist da. Insofern ist zu erwarten, dass sich auch der AfD-Bundesvorstand mit dem Thema beschäftigen wird in seiner Telefonkonferenz am Montag. Was daraus folgt, ist noch nicht abzusehen.
Danke, Kilian Pfeffer in Berlin. Für die Menschen in Russland wird es immer schwieriger, über internationale Messenger-Dienste zu kommunizieren. Instagram und Facebook sind schon seit Jahren gesperrt. Jetzt sind auch Telegram und WhatsApp betroffen. Nach Ansicht des Kreml verstoßen die Anbieter gegen Gesetze. Stattdessen empfiehlt die Regierung, den einheimischen Dienst Max zu nutzen. Kritiker sehen darin den Versuch, die Bevölkerung noch besser kontrollieren zu können.
Angekündigt wurde die Blockade nicht, aber die meisten Menschen in Russland hatten damit gerechnet. Denn schon im letzten Jahr hatte das Land WhatsApp gedrosselt. Ohne Umwege konnten Russinnen und Russen nicht mehr über den Dienst telefonieren. Ich habe viele Freunde im Ausland und jetzt gibt es fast keine Möglichkeit mehr, mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Freunde sterben und man erfährt es nicht einmal. WhatsApp gehört zum Meta-Konzern. Der gilt in Russland längst als extremistische Organisation. Aber auch andere Plattformen werden vom Land immer weiter eingeschränkt. Gedrosselt jetzt ebenfalls der wichtigste Messenger-Dienst in Russland, Telegram. Fast jede Kommunikation läuft darüber im Land, auch bei den Soldaten an der Front. Die offizielle Begründung aus dem Kreml für die Blockaden, die Plattformen würden sich weigern, kriminelle oder extremistische Inhalte zu sperren. Das Ziel der russischen Regierung, Max, eine russische Plattform, die die Regierung selbst überwachen kann. Der Allround-Messenger Max für Kommunikation mit Behörden, Freunden und vorinstalliert auf 9 elektronischen Geräten. Das offensichtliche Ziel ist die Einführung von Zensur in Russland. Einer strengen Zensur, die wohl mit der in der Sowjetunion vergleichbar ist. Das Problem mit Max ist, dass es buchstäblich ein Mittel zur Überwachung der Russen ist. Ein Mittel zur Massenüberwachung der Russen. Der Staat mit Rundumkontrolle im Netz. Laut russischen Angaben haben sich rund 85 Millionen User bereits bei Max registriert.
Er ist laut, schräg und bunt und zieht jedes Jahr Millionen in seinen Bann. Traditionell am Freitag vor Aschermittwoch hat heute in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro der Straßenkarneval begonnen. Zahlreiche Feierlustige sind auf den Straßen. Heute ist übrigens Freitag der 13. Ein Unglückstag? Naja, Versicherungen und auch der ADAC melden, dass es an Tagen wie heute statistisch sogar weniger Schäden gäbe als an anderen Tagen und vermuten, dass wir an einem Freitag, den 13., besonders vorsichtig sind. Schauen wir auf den 14. Februar. Hier ist unsere Wettervorhersage für morgen. den 14. Ja.
Morgen erreicht die Kaltluft auch den Süden Deutschlands und dann fällt auch dort Schnee. Den gibt's heute Nacht schon im Norden und Osten und es kann glatt werden. Gleichzeitig breitet sich von Westen Regen aus, der morgen zunehmend in Schnee übergeht. In der Nordhälfte ohnehin regional leichter Schneefall. Im südlichen Bayern scheint erst noch gelegentlich die Sonne, aber später wird es auch dort nass. Gegen Abend fällt dann überwiegend Schnee. Im Südwesten heute Nacht 6 bis 3 Grad, sonst verbreitet frostig kalt. In der Nordhälfte morgen teilweise etwas unter 0, im Südosten Bayerns dagegen nahe 10 Grad. Sonntag neben Wolken öfter Sonnenschein, später von Westen aber wieder Schneeregen oder Schnee, der Montag früh für Behinderungen sorgen kann, dann wieder in Regen übergeht. In der Nordosthälfte fällt weiter Schnee, dazu windig. Diese Zweiteilung des Wetters erwartet uns auch Dienstag.
In den Tagesthemen heute um 23 Uhr fragt Susanne Stichler, wie der Auftritt von Kanzler Merz auf der Münchner Sicherheitskonferenz bei der US-Delegation angekommen ist. Außerdem Karneval als Wirtschaftsfaktor, wer von der Party in Rio de Janeiro besonders profitiert. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.